Haggai 2, Vers 5. Gott sprach durch den Propheten: Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Danke, Herr, für deine unaussprechliche Gabe. Amen. Ich muss Ihnen zuerst noch ein wenig erzählen von diesen Leuten, die damals zur Zeit des Propheten Haggai lebten. Die babylonische Gefangenschaft war zu Ende. Für das Volk Israel war das ein Wunder Gottes. Wenn man einmal so in die Hände der Mächtigen dieser Welt kommt und dann zwangsdeportiert wird, und da war ja keine Hoffnung, als sie ihre Harfen in die Weiden hängten am Fluss zu Babel und weinten und die Lieder nicht mehr singen konnten, dann haben sie gespürt, Gott kann auch in dieser schrecklichen Geschichte der Menschen und der Völker sein Heil kund werden lassen. Es ist nicht so, dass alles, was in der Welt geschieht, Gottes Willen entspringt. Aber Gott kann in dem Wüten der Völker sein Volk wunderbar herausführen. Und so hat er sie zurückgebracht nach Jerusalem. Und Sie müssen ja wissen, wie das ist. Sie haben es ja 1945 auch erlebt. Dürfen wir noch einmal anfangen, auf den Trümmern zu bauen? Das ist doch ein Gottesgeschenk. Hatten Sie nicht auch Tränen in den Augen, wie Sie wieder eine Arbeitsstelle hatten? Natürlich wollen es unsere Kinder nicht mehr hören. Das war noch nie anders. Da haben wir gesungen, schallend, nun danket alle Gott. Als wir unsere Häuser wieder gebaut haben, endlich wieder in der Wohnung waren. Ich vergesse das nicht, wie wir die kleinsten Hausratstücke heimgetragen haben, dankbar. Wir waren ja 6 Kinder, da war es ein Glück, wie man nicht mehr aus kaputten Becher trinken musste, sondern eine richtige Tasse hatte. Das war Wiederaufbau. Und so ging es damals denen in Jerusalem. Glücklich waren sie, bis der Prophet Haggai kam. Und er hat sie aufgerufen und gesagt, wie? Die Sache Gottes liegt im Argen. Ja, das hat doch noch Zeit mit der Sache Gottes. Zuerst müssen wir unsere eigenen Häuser bauen. Aber über dem stürmischen Wiederaufbau haben sie vollständig vergessen, dass sie die Sache Gottes nicht bloß links liegen, sondern einfach missachtet haben. Sie hatten keinen Tempel. Nun passen Sie auf, dass Sie das heute einfach nicht mit dem Kirchbau gleichsetzen. Vielleicht wurde das hier und da schon getan, aber das ist nicht richtig. Sondern damals hing ja am Tempel die ganze Gegenwart Gottes. Das ist so, wie wenn man heute die Bibel vergisst oder wenn man einfach Jesus auf die Seite schiebt. Aber darum ist dieser Prophet Haggai so aktuell. Haben wir oft nicht über den vielen Aufgaben des Wiederaufbaus und dem Einsatz, wie man dort gefordert war, vollständig vergessen, was Jesus von uns will und dass wir ihm leben und sein Reich bauen heute. Dann hat Haggai sie hart angegriffen und gesagt, inzwischen wohnt ihr nun schon in Häusern und habt an euren Wänden Nut und Feder. Er sprach von den getäfelten Wänden. Ihr wohnt in einem Luxus und die Sache Gottes liegt da nieder. Und dann ruft er sie auf und sagt, wisst ihr nicht, dass eure ganze irdische Arbeit nicht vonstatten gehen kann, wenn er nicht die Sache Gottes an die erste Stelle rückt. Haggai hat damals ein ganz einprägsames Wort gesagt. Er hat gesagt, ihr sät viel aus, aber ihr bringt wenig ein. Ihr kleidet euch und werdet nicht warm. Und was ihr verdient, legt ihr in einen löchrigen Beutel. Vielleicht sind Sie auch betroffen, wie in unseren Tagen der Wert des Geldes kaputt geht. Wie aktuell ist der Haggai? Kein Wunder. Ihr wollt die materiellen Dinge allein nehmen und damit euer Leben aufbauen. Das geht doch nicht. Sucht doch zuerst die Sache Gottes zu fördern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So hat später Jesus gesagt. Dann wird euch das Übrige alles zufallen. Ja, nun, das erfordert Glauben, wenn man ja so im Stress drin steht wie damals die Leute beim Wiederaufbau von Jerusalem. Dann kann man nicht einfach die Sache Gottes an die erste Stelle rücken. Man hat so viele Termine und wenn man dann einige Sachen zurückstellt, dann leidet das andere schon Not. Das verstehe ich gut. Dann sagt man, dann komme ich doch zu kurz, dann werden meine Geschäfte nicht mehr so laufen. Aber ein paar damals haben den Ruf Haggais gehört. Zerubabel, Josua. Und sie sagten, Haggai, wir wollen uns ganz für die Sache Gottes zur Verfügung stellen. War schön, wie dann Haggai ihnen sagen konnte, ja, dann wird der Segen Gottes mit euch sein. Wir haben ein wenig Bedenken, ob man das wirklich so verrechnen kann, aber ich denke, viele von uns, die könnten das jetzt bestätigen, die haben das oft erlebt, wenn man Gott die Hauptsache sein lässt in seinem Leben, dann wird viel anderes geklärt auf einmal. Damals hat Haggai diesen Willigen sagen können, es wird jetzt so sein, wenn ihr 50 Garben eingebracht habt und bisher daraus nur von 20 eigentlich das Getreide gefunden habt, weil alles andere verschimmelt war. Oder wenn ihr den Wein geholt hat aus den Weinbergen, dann habt ihr 50 Maß schöpfen wollen und oft waren es nur 20. Jetzt wird euch der Herr das Volle geben. Er will segnen und er wird segnen. Aber das ist nicht das Wichtige, was ich sagen will, sondern ich will jetzt weitermachen, wie es mit der Arbeit des Reiches Gottes ging. Josua und Jerubabel haben sich an die Arbeit gemacht und wollten den Tempel Gottes aufbauen. Das war eine Riesenarbeit. Stellen Sie sich vor, der große Tempel Salomos. Und jetzt waren ein paar Leute, die sagten, wir wollen dem Kommen Gottes den Weg bereiten und sie geben ihre Kraft, ihre Hände, alles was sie sind, stellen sie Gott zur Verfügung. Jetzt muss ich zuerst predigen, das ist mein erster Teil, sie werden entmutigt. Das ist überraschend. Endlich haben sie ein paar gefunden, die wollen sich für Gott einsetzen, wollen die Sache Gottes fördern, dann werden sie entmutigt. Dass nur sie nie entmutigt werden, das ist eine Waffe des Teufels. Das müssen sie wissen. Sie müssen die Hintergründe kennen. Das geht immer so. Zuerst hat er die Leute gefesselt durch den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Da waren es die Sorgen um den Alltag, um sein Auskommen, ums Geld verdienen. Und dann endlich waren ein paar da, die wollten für die Sache Gottes kämpfen und sich einsetzen. Und dann kommt die Entmutigung. Wie viele Leute haben aufgegeben? Sie haben auch schon mal ganz schön begonnen. Sie sagten, ich will Besuche machen, ich will andere einladen. Die anderen haben einen Hauskreis begonnen. Andere haben angefangen in der Jugendarbeit und sagten, in dieser schrecklichen Zeit muss man doch was machen. Es geht doch nicht so weiter, dass es kaum mehr junge Menschen gibt, die Jesus lieb haben. Ich möchte mich einsetzen. Oder ging es ihnen nicht so? Und dann kam die Entmutigung. Warum denn? Man hat gemerkt, ja, ich kann das mit meinen Gaben nicht. Das sagen sie doch auch dauernd. Ich bringe das nicht fertig. Auch damals diese wackeren Bauleute von Jerusalem, die waren rasch entmutigt. Sie sagten, wie sollen wir das schaffen? Das war so ein großes Werk, einst der Tempelbau von dem Salomo. Ich muss Ihnen noch einmal die Zahlen nennen, wie damals Salomo aus dem Vollen schöpfen konnte. Er hatte 30.000 Holzfäller engagiert, 80.000 Steinmetzen und 70.000 andere Arbeiter. Und jetzt kamen so ein paar her und wollten das Reich Gottes bauen. Wie wollen die das fertig bringen? Da waren sie entmutigt. Das ist ganz natürlich, dass man entmutigt wird. Man denkt an seine kleine Zahl. Wenn heute unsere Kassette wieder hinausgeht in alle Erdteile und die Missionare draußen grüßt, dann ist das die Situation genauso wie bei Ihnen, wo eine Mutter zum Schluss resigniert und sagt, meine Kinder, die wollen nichts vom Glauben wissen, ich kann es eben nicht, ich bin ungeeignet. Das ist so typisch, dass man an seine fehlenden Gaben denkt. Und ich verstehe das gut, wenn Jesus im Gleichnis von dem einen Mann erzählt hat, der seinen Pfund einfach vergraben hat und gesagt hat, ich kann sowieso nichts und bei mir kommt nichts heraus. Dann lässt man die Baustelle stehen und sagt, da sollen andere zusehen. Und erst recht heute, in einer so bewegten Zeit, wo die Sache des Reiches Gottes unter den vielfachen Angriffen der Finsternis zusammenbricht. Wir beklagen doch oft die Notstände der Kirche heute. Und da soll ich etwas dagegen tun können. Was soll denn ich machen können? Wo schon die Theologen versagen und Kirchenleitungen machtlos sind. Was soll denn ich tun an meinem kleinen Platz? Ich bin ja nicht einmal Kirchengemeinderat. Welchen Einfluss habe ich denn? Und ich kann doch nicht heute auf Menschen missionarisch wirken. Wie soll ich die Sache Gottes bauen können? Und dann will man lieber nichts tun und will alles liegen lassen. Entmutigung, das gibt es heute vielfach. Und dann drückt man sich auf die Seite, man sagt, ich bin noch ein stiller Hörer im Gottesdienst, aber mitarbeiten an der Sache Jesu, das will man nicht mehr. Man will nicht mehr mit seinen Händen, mit seinen Gaben, die uns Gott anvertraut hat, mit seiner Intelligenz mithelfen, dass das Reich Gottes gebaut werde. Ich kann doch nichts. Was soll denn ich schon? Nicht nur zu Zeiten Haggais war das so, sondern zu allen Zeiten war das die Gefahr der kämpfenden Christen, dass sie mutlos, enttäuscht und resigniert waren. Da dachte man, ich kann mich doch nicht vergleichen mit den großen Aposteln. Das waren damals Leute von anderem Schlag, der Petrus und Johannes und Jakobus. Aber wer bin ich denn? Darum möchte ich Ihnen zum Zweiten zeigen, wie nun Gott solche Leute ermutigt. Nie, wie sie es erhoffen. Wir sind ja manchmal so schüchterne Leute und warten immer drauf, dass Gott sagt, ah nein, du bist großartig. Manchmal, wenn wir doch so sagen, ich habe so viel Minderwertigkeitsgefühle und so sagen wir doch oft bei den Diensten, ach verstehen Sie es doch bitte, ich kann doch nichts, ich kann doch nicht reden und so. Dann warten wir immer drauf, dass andere sagen, oh, du machst alles prima und niemand kann so gut wie du. Und dass uns einer so lobt, völlig unangemessen, aber Gott macht das nie. Sie sollen sich nie darüber Illusionen machen. Wir sind in der Tat sehr schwache Leute. Ich bin ein schwacher Mensch und Sie sind ein schwacher Mensch. Und es geht ja gar nicht um die großen Gaben. Nie lässt uns Gott Illusionen darüber, wie schwach wir sind. Denken Sie doch einmal nach. Neulich hatten wir vom David gesprochen, der gegen den Goliath gezogen ist. Oder denken Sie an den Gideon, da hat Gott noch die meisten Leute weggeschickt und sagt, sind viel zu viel, so kann ich gar nicht arbeiten. Gott will immer wieder seine Aufbrüche schenken und seine großen Taten schwache Leute. Darum ermutigt er uns nicht, wie wir es uns erhoffen, indem er uns lobt, sondern indem er uns auf verborgene Schätze weist. Und da sagt er, mein Geist soll unter euch bleiben. Ja, ist er da? Ja. Der Geist Gottes ist noch nicht gewichen. Ich will mit Ihnen heute nicht klagen über die zerstörte Gestalt des Volkes Gottes in unserer Welt. Es ist zum Weinen, wie in unserer Generation, in unserem Volk, das biblische Wissen abhanden gekommen ist. Aber ich will hier nicht weitermachen. Ich will nicht reden von der Zerstörung der Gemeinde Gottes. Der Geist Gottes ist noch nicht gewichen und die Lampe Gottes ist noch nicht verloschen. Da ruft Gott einige, die wach werden. Mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Lasst euch doch nicht entmutigen. Warum schauen Sie immer um und sagt, wie viel sind wir eigentlich? Manche, die warten immer drauf, dass sie im Fernsehen kommen oder in der Zeitung, die denken, da kommt immer wieder nur von dem ganzen anderen ungläubigen Zeug unserer Tage. Aber von der Gemeinde Jesu kommt nie etwas. Ach, darauf wollen wir nicht warten. Wenn nur Sie beginnen, treu für den Herrn zu wirken und dann hineinspringen in die Bresche. Ich muss jetzt heute Morgen an einige Leute denken, die schon heimgegangen sind. 1952, 1951 haben sie angefangen, den Schaden in unserer Kirche aufzuzeigen und zu sagen, wenn das Wort der Bibel zerrissen und zerflettert wird. Und wenn man anfängt, das Wort der Bibel mit seinem hochmütigen Geist zu kritisieren, dann wird unsere Kirche gelähmt von innen heraus. Es waren fast keine Theologen. Zwei Oberstudienräte waren dabei, der spätere Studiendirektor Emil Schäf. Das haben mir manche immer gesagt, das ist so ein bockiger Mann gewesen. Was tut das? Das war einer, der Tag und Nacht nicht geruht hat. Der bis zum letzten Pfennig seines privaten Vermögens eingebracht hat. Übrigens war das der Grundstein des Albrecht-Bengel-Hauses. Es waren Einzelne, ganz wenige. Und wenn da in 9 Tagen sich vielleicht über 20.000 Menschen zur Ludwig-Hofacker-Konferenz versammelt, da war mal eine kirchlich-theologische Arbeitsgemeinschaft. Da waren ein paar, die haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir wollen doch etwas dagegen tun. Wollen doch das Wort Gottes unverkürzt heute verkündigen. Und die wurden nicht entmutigt. Fürchtet euch nicht, der Geist Gottes soll unter euch bleiben. Es ist schlimm, wie viel gute Ansätze verloren gegangen sind, nur weil die wenigen nicht treu waren. Darüber brauchen wir gar nicht reden, was der Feind zerstören kann. Der kann viel zerstören. Aber wenn ein paar treu sind, dem Herrn dienen, dann kann die ganze Macht des Feindes nichts mehr ausrichten. Mit uns ist doch der, der viel größer ist als alle, die gegen die Sache Gottes kämpfen. Und das ist in unseren Tagen das Notvollste, dass die wenigen keinen Mut mehr haben und nicht mehr mit der Kraft des Geistes Gottes rechnen. Ich könnte jetzt den Morgen forterzählen, aber ich will es nicht tun. Denken Sie selbst darüber nach, Sie kennen viele Beispiele, wo Einzelne angefangen haben, in ihrem Haus einfach das Wort Gottes auszulegen, Menschen einzuladen in ihrer Nachbarschaft. Und der Geist des Herrn war mit ihnen. Der Geist der Menschen verändern kann, der neu schafft. Es sind eine ganze Reihe von Missionsunternehmungen neu begonnen worden, Bewegungen, Rettungsanstalten. Manchmal haben schon Leute seufzend zu mir gesagt, es fängt immer wieder was Neues an. Ja, wenn wir einen Geist haben, der in dieser verworrenen Zeit Menschen heilen will, das kann wohl sein, dass wir uns eines Tages der zerbrochenen Menschen annehmen müssen. Und dass wir Neues wagen im Blick auf die vielen ausgeflippten und zerbrochenen Menschen, weil der Geist Gottes noch da ist, der heute zerbrochene Menschen heilt. Mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Es ist nur wichtig, dass man treu, mutig und fest steht. Da muss man gar nicht umschauen, ob andere uns helfen und uns beistehen, aber dem Herrn muss man treu bleiben. Haggai hat damals am Laubhüttenfest gesprochen. Wir hatten gerade in den letzten Sonntagen immer wieder von diesem Laubhüttenfest geredet. Das hat nicht nur an die Ernte erinnert, sondern gleichzeitig auch an den Auszug, an den Wüstenzug des Volkes Israel. Der Wüstenzug war besonders lebendig in dem Laubhüttenfest. Darum auch dieses Bild vom Licht der Welt, von den Wasserströmen, die ausgegossen werden. Und das war dem Haggai wichtig. Die Gemeinde Gottes geht oft durch die Wüste dieser Welt. Aber der Geist Gottes geht doch mit. Nun ist das eine große Frage, wo ist der Geist Gottes? Ich meine immer wieder, dass der Geist Gottes nicht an Ämter und Organisationen gebunden ist. Das ist immer das Missverständnis gewesen. Auch nicht an diesem schwarzen Gewand. Der Geist Gottes hängt daran, ob ich mich öffne, ob der Geist Gottes in mir wirken kann, dass ich ihn bitte, komm, Heiliger Geist, und wohne in mir. Welch eine Verheißung ist das heute für uns, für die Wüstenzeiten, durch die wir gehen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und ich will mich darum auch nicht der Meinung anschließen, die in unseren Tagen immer wieder fromme Leute haben, die ich sonst liebe, aber die immer meinen, die Zeit der Mission und der Evangelisation sei vielleicht doch weit vorbei und der Uhrzeiger auf der großen Weltenuhr Gottes sei so weit vorgeschritten, dass wir uns einigeln müssten. Ich sehe es anders. Ich will, solange es Tag ist, dem Geist Gottes Raum geben und hineingehen in die Welt des Unglaubens und des Zweifels will hineingehen und das Evangelium verkünden. Wurde gestern Abend wieder entmutigt, dort ist so eine dieser üblichen Diskussionen gekommen, ob die Menschen noch an Gott glauben. Ich habe sie nicht ganz angesehen, es war nicht viel Wertvolles drin. Aber ein Wort ist mir durch den Kopf gegangen. Wie eine große Psychologin vom C.G. Jung-Institut in Zürich sagte, den Atheismus findet man eigentlich heute bloß bei zwei Sorten von Menschen. Bei den Halbgebildeten, die haben den Rationalismus nicht richtig durchdacht, und bei den Pfarrern und Priestern. Sonst eigentlich nicht. Da habe ich gedacht, wenn die Welt so offen sagt, eigentlich ist das Wissen um Gott da, aber das Wort des Lebens fehlt, das ist doch die Not. Wie können wir da die Zeit nicht nutzen, um das Evangelium Gottes, die Worte Gottes den Menschen kundzumachen, damit sie nicht nur wissen, es gibt einen Gott, sondern dass sie das Wort Gottes für ihren Lebensalltag kennen, das befreiende Wort Gottes, das sie neu schaffen kann, das ist wichtig. Und da wollen wir in die Lücke springen und dienen, nicht weil wir uns kräftig halten, nicht weil wir uns stärker wähnen als die anderen, sondern weil wir sagen, der Geist des Herrn ist noch bei uns. Das ist der dritte Punkt, den ich Ihnen noch einhämmern wollte. Ich sprach von der Entmutigung, ich sprach von der Ermutigung. Nun, lasst uns an die Arbeit gehen. Das hat damals Haggai den Leuten auch geraten. Nun, arbeitet einfach mal schön. Geht ans Werk und macht mal tüchtig weiter. Gar nichts anderes ist wichtig. Macht mal tüchtig weiter. Und lasst euch nicht durcheinander bringen durch alles Mögliche, was immer wieder gesprochen und geredet wird. Mach mal weiter. Es ist schön, wenn sie in die Weite wirken können, aber auch die kleinen Dinge sind wichtig. Mach du mal weiter. Da an dem Stück Reich Gottes, wo dir der Herr eine Aufgabe gegeben hat. Das fängt in der Familie an, das geht weiter in deiner Nachbarschaft. Mach du mal da weiter. Das ist für unsere Gemeinde eine Aufgabenstellung. Mach mal weiter. Und bleib dem Herrn treu. Er hat seinen Geist versprochen. Wenig später sagt Haggai diesen Leuten, die da sorgend dachten, ob sie das hinausführen konnten, ein Bau wie der Tempel Salomos, irgendwo muss man ja auch rechnen. Und da sagten die Leute, wo nehmen wir denn das Geld her? Wissen Sie, wie das Reichsgotteswerk immer gegangen ist? So wie es Haggai gesagt hat. Mein ist Silber und Gold. In vielen unserer Missionen spricht man immer noch davon, dass wir keine Sicherheiten und keine Garantien wollen fürs Geld, sondern Tag für Tag auf den Herrn bauen, dass er die Mittel zur Verfügung stellt. So sind die großen diakonischen Einrichtungen entstanden, die wir heute in der großen Fülle des Geldes, auch der Kirchensteuereinnahmen, kaum mehr über die Runden bringen. Diese ganze Welt mit ihren reichen Schätzen gehört unserem Gott. Er wird uns täglich so viel in die Hand geben, wie viel wir brauchen. Wir haben das in der Geschichte unserer Gemeinde oft erfahren. Das wissen die, die damals dabei waren, wo wir oft nicht wussten, wie das gehen soll. Und der Herr hat uns hindurchgeholfen. Wir haben das jetzt wieder erlebt in unserer Missionsarbeit. Ich habe das oft erlebt bei unserer Arbeit von Licht im Osten. Wenn Sie mich gefragt hätten vor 12 Jahren, ich hätte in meinen kühnsten Träumen nie gedacht, dass das in Russland möglich sein wird. Bei den verschlossenen Grenzen, dass die Gemeinde wächst, dass in jedem Haus eine Bibel ist, in jedem christlichen Haus, dass junge Menschen zum Glauben kommen und dass es der Macht des Unglaubens nicht gelingen kann, die Gemeinde Jesu auszulöschen. Der Geist des Herrn ist es, dabei muss man bleiben. Gott will sich auch heute in unseren Tagen verherrlichen. Und wie macht er das? Indem er sie ruft, indem er ihnen seinen Heiligen Geist gibt. Dieser Geist Gottes will sie zuerst umwandeln, neu machen, damit ihr Reden und Tun, ihr Denken und Planen von seinem Geist geprägt wird. Aber dann will er sie auch gebrauchen, damit sie in Stuttgart und darüber hinaus bis in ferne Kontinente hinein etwas wirken können für ihn und sein Reich in dieser letzten betrübten Zeit. Ja, weil sein Geist mächtig ist. So mächtig, dass nichts ihm widerstehen kann. Darum wollen wir an die Arbeit gehen. Amen.